Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Liebe Gottesdienstgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, da haben wir nun zwei Themenbereiche im Raum. Die Schriftlesung heute vergegenwärtigt uns das Abschiedsgebot Jesu, als er auf dem Weg der Passion ist und seinen Jüngern die letzten dringlichen zu behaltenden Worte mitgibt. Haltet meine Gebote. Es sind nicht 613 neue Gebote neben denen des Mose. Es ist ein Gebot. Bleibet in mir. Aber wie sollen wir in dir bleiben? Indem ihr in meiner Liebe bleibt. Das Doppelgebot der Liebe, das ist das eine zweifach entfaltete: Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann haben wir das Vorrecht, einige Tage zu einem anspruchsvollen Thema hier zu sein. Da geht es um Begriffe wie Gehorsam, Verantwortung, Moral. Und das klingt ja nicht nach Liebe, sondern das klingt mehr nach Tun, nach Ernsthaftigkeit, nach dem, was geboten und zu tun ist. Wie hängt das nun für uns zusammen, die Liebe und die Forderung des Tun des Gerechten, die Übernahme der Verantwortung? Es ist das Faszinierende an Jesus Christus, an all seiner Verkündigung, an all Wirken und an allen Begegnungen, dass er den Willen Gottes offenbart in einer überwältigt neuen Weise. Gott hat nicht Forderungen der Moral, so sehr sich auch der Glaube in Ethik und Moral äußert. Es geht Gott um etwas anderes. Es geht Gott um Beziehung. Wir sind als Menschen geschaffen, um in Beziehung zu leben, als Ebenbild, als Gegenüber Gottes und als Gegenüber zueinander. Und wir haben in diesen Tagen schon erkannt, dass die Beziehung, die Gemeinschaft, dass wir, die Zuwendung, nicht einfach zum Glauben dazukommt und zur Moral, sondern die Grundlage unseres Lebens ist. Man kann es so zusammenfassen, dass nach der Bibel der Mensch nicht nur Beziehungen hat, sondern der Mensch ist Beziehung. Alles, was wir sind, sind wir aus Beziehung. Und wenn wir uns entfalten, dann in Beziehung. Die christliche Religion ist keine Religion der Pflichterfüllung und der Moral. Der christliche Glaube ist die Erkenntnis in die Notwendigkeit, in die Grundlage der Gottesbeziehung. Da reibt sich das Evangelium manchmal mit dem Gesetz und der Glaube kommt in Konflikt mit unserer Vorstellung von Religion und Moral. Das ging schon bei Jesus so und deshalb wollen wir uns heute eine der schönsten Begegnungsgeschichten Jesu vor Augen führen. Denn in dem, was das Evangelium erzählt, was in den Begegnungen Jesu, in der Beziehung Jesu zu Menschen entsteht, können wir das Evangelium in reinster, in gewinnender, in überwältigender Form kennenlernen. Ganz zentral sind die Erfahrungen der Einkehr Jesu und der Tischgemeinschaft Jesu, in der das Beziehungswesen besonders zum Ausdruck kommt. Wer wäre nicht von Kindesbeinen an von der Zachäus-Geschichte begeistert, wo Jesus einkehrt in das Haus eines Sünders, Und mit der Beziehung, die eröffnet, alles in dem Leben, auch moralisch, des Zachäus ändert. Heute haben wir in Lukas 7, 36 folgende eine andere Einkehrgeschichte, die besonders spannend dadurch ist, dass Jesus zwei Parteien begegnet. Das sind die sogenannten Dreiecks-Triangel-Geschichten, die deshalb besonders spannend sind, weil wir Jesus als die eine Ecke des Dreiecks in Begegnung sehen mit zwei entgegengesetzten Positionen, ganz verschiedenen Personen. Und wir bekommen hier eine Alternative, eine Entscheidung vorgesetzt, mit wem identifizierst du dich, in wem erkennst du dich wieder. Und natürlich geht es uns so, dass wir schon am Anfang der Erzählung früh herausbekommen wollen, wer am Schluss der Held, der Sieger, der Bestätigte ist, damit wir uns rechtzeitig identifizieren. Freilich ganz so leicht wie bei Rosamunde Pilcher-Filmen wird es uns nicht gemacht. Bei diesen Filmen ist ja der Schurke schon am Anfang am Auto erkennbar und an seiner Mimik. Und die Unschuld des zunächst Verkannten ist so überzeugend, dass man schon ahnt, wir wissen schon, mit wem wir uns vereinen sollen, auf welche Seite wir uns schlagen. Allemal in der ersten Situation der ersten Christen, die überwiegend Judenchristen waren, ist unsere Einkehrgeschichte in Lukas 7 nun verführerisch anders. Es ist nämlich hier ein Pharisäer, Vers 36, der Jesus bat, bei ihm zu essen, Mahlgemeinschaft mit ihm zu haben. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Freilich, wenn wir als Heidenchristen heute das Stichwort Pharisäer hören, dann denken wir gleich, das ist der, mit dem man sich nicht identifiziert. Das war aber anders und ist im Lukas-Evangelium anders, weil Lukas uns daran erinnert, dass es gerade die ernsthaften, die frommen Pharisäer waren, die mit Jesus im Gespräch waren, weil sie so viel gemeinsam mit diesem Prediger von Nazareth hatten. Das heißt, die Pharisäer sind also nach Lukas uns in Erinnerung, als die, die das Gespräch, die Gemeinschaft suchten. So hat er Jesus eingeladen, um mit ihm über das Reich Gottes, das ewige Leben, zu sprechen. Und Jesus kehrt gerne auch bei dem Pharisäer ein, wenn er eingeladen wird. Und jetzt entsteht die Triangel, das Dreieck. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Nun, wenn es heißt, sie war eine stadtbekannte Sünderin, hat man wohl an eine Prostituierte zu denken. Auf jeden Fall eine Frau, die durch ihr Leben, ihre Zugehörigkeit, ihr Verhalten eben bekannt war und verrufen war als das Gegenteil von einem gerechten Simon. Der gerechte Simon und die verrufene Frau. Der Mann, der die Tora forscht, und eine Frau, die damals vom Status her, ohnehin auch wäre sie Jüdin und fromm, nicht an den Status des Simon herankommt. Also es wird uns als Judenchristen leicht gemacht, von vornherein schon einmal an die Seite des Simon zu rücken und uns zu distanzieren von dieser Frau. Aber das Evangelium und die Gnade Gottes wird uns noch das Umdenken beibringen. Was machte diese Frau? Als die vernahm, dass Jesus zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Völlig unerwartet und überraschend geschah hier etwas, was nicht hätte passieren sollen. Wir haben es doch mit einem Symposion zu tun, also einem Trinkgelade einer Essensgemeinschaft von Männern, einem Männerclub. Da sind auch die besten Frauen höchstens zum Servieren zugelassen. Und bei solchen Symposien, die wir schon aus dem Griechenunterricht, falls wir den je hatten, kennen von Platon her, lagen Männer zusammen und sie sprachen über das Thema der Liebe in den verschiedensten Facetten. Da platzt eine Frau herein und sie bringt ein Salböl mit. Wie haben wir uns das zu erklären? Nun, die folgende Erzählung macht es uns deutlich. Diese Frau hatte entweder das Evangelium von Menschen gehört, die Jesus begegnet waren, oder sie hatte naheliegenderweise das Evangelium selbst von Jesus gehört, ohne an ihn heranzukommen. Von Gottes unbedingter, voraussetzungsloser Liebe und Vergebungsbereitschaft, von seiner Barmherzigkeit und Gnade. Sie hatte hier die Abgelehnte und Verachtete das erste Mal in den Augen Jesu Wertschätzung wahrgenommen, in den Worten des Evangeliums ein Gewolltsein und ernst genommen werden. Nicht in Überspielung eigener Schuld und Mängel, sondern in der Wahrnehmung, hier bin ich gewollt und geliebt. Ich erinnere mich daran, dass in einer Situation der Seelsorge, in der mein Gegenüber ganz von Selbstzweifeln und Minderwertigkeitsgefühlen geprägt war, mein Gegenüber von den Eltern gesagt bekommen hatte, dass es nicht gewollt war. Kein Wunschkind, nicht gewollt. Und es kam aus mir heraus, dass ich diesem jungen Mann sagte, du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Deine Eltern mögen dich nie geliebt haben. Deine Umgebung mag dich nie um deiner selbst willen wertgeschätzt haben. Aber Gott will nicht ohne dich sein. Dieses gelebte und zugesprochene Evangelium hat diese Frau erreicht. Und sie kommt mit diesem Salböl. Freilich, das, was sie plante, konnte so nicht geschehen. Sie kam sich selbst dazwischen. Die Herren lagen zu Tisch. Das war bei Festmahlzeiten üblich. Da konnte man schon nicht mehr vom Stuhl fallen. Man lag ja schon. Und das heißt also, mit dem Kopf hin zum Tisch, mit Kissen gelagert, dass man nicht müde wird. Und dadurch im Fischgrätmuster lagen dann die Füße nach außen. Und so kam die Frau von außen heran. Aber bevor sie zu ihrem Vorhaben kam, war sie völlig überwältigt. Sie fing an zu weinen vor Berührtheit, vor Überwältigtsein, beschämt und beglückt zugleich über das, was sie von Gottes Liebe hörte und an Gnade und Wertschätzung empfing. Und weil sie nun schon so nah bei Jesus waren, tropften ihre Tränen, was heißt tropfen, flossen ihre Tränen auf die Füße Jesu. Das war eine hochpeinliche Situation. Peinlich war schon, dass überhaupt eine Frau in eine Männergesellschaft kommt. Ich möchte nicht in der Haut des Simon gesteckt haben, als die anderen Männer ihn vorwurfsvoll anguckten, woher weiß die Prostituierte, wo bei dir die Tür ist und die Räume sind, wie kennt die sich hier aus im Haus? Dann, dass sie so intim mit den Tränen in Berührung kommt mit einem fremden Mann. Das geht überhaupt nicht. Das ist ein Skandal. Nun hatte sie das ja nicht. Wir sind nicht in einem Hollywood-Film vorher trainiert, sondern sie hatte sich ja gar nicht vorbereitet, nicht auf das, was passierte. Jetzt flossen die Tränen und es war ihr so peinlich. Was soll sie jetzt machen? Sie hatte ja kein Handtuch mitgebracht. Da fiel ihr nichts anderes ein, als ihr hochgebundenes Haar zu lösen und mit den langen Haaren alles abzuwischen, um das Ganze nicht ganz so schlimm zu machen. Aber damit hatte sie es noch viel schlimmer gemacht, hatte doch ein Rabbi einmal als Scheidungsgrund gesagt, wenn die Ehefrau ihre Frisur in der Öffentlichkeit löst und zeigt ihre langen Haare, ist das schon ein hinreichender Scheidungsgrund. So viel Intimität gegenüber einem fremden Mann ist unmöglich. Und als wäre all dies nicht genug, sie kann nicht ablassen, die Füße Jesu dankbar, überwältigt zu küssen. Für uns eine bewegende Szene, für Simon und die antike Gesellschaft an Peinlichkeit nicht zu übertreffen. Simon war schockiert. Hatte er doch Jesus von Nazareth eingeladen, in dem Wissen, ein guter Lehrer ist er unbestritten. Und er hat ihm eingeräumt, es könnte ein Prophet Gottes sein, mit dem lohnt es sich, über das Reich Gottes zu sprechen. Nun aber ist sich Simon schockiert sicher, der ihn eingeladen hatte. Wenn dieser ein Prophet wäre, schwäbischer Konjunktiv mit 3 ä, wenn dieser ein Prophet wäre, was er offensichtlich doch nicht sein kann, dann wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Ja, er sagt, das kann kein Gerechter sein, der den Kontakt zu Ungerechten zulässt. Einer, der eine Frau, die sich so gehen lässt, an sich heranlässt, das kann kein Gerechter sein, der würde doch auf seinen Ruf achten und würde sie wegstoßen, damit er nicht in den Verdacht kommt, falsche Kontakte zu haben. Ja, Jesus war ein Prophet nach dem Lukas-Evangelium, aber er war eben viel mehr als ein Prophet. Er war der Sohn Gottes und in seinem Angesicht konnte man Gottes Wesen erkennen. In seiner Zuwendung konnte man Gottes Herz schlagen hören. Er war das Ebenbild seines himmlischen Vaters. Und dieser Vater Jesu Christi war so anders als der Gott der Religionen. Er war so anders als die Herrscher dieser Welt. Und seine Zuwendung war so voraussetzungslos und bedingungslos, dass es uns schwerfällt, in unserer Biografie Beispiele für eine solche Liebe zu finden. Hat Jesus ihre Sünden nicht gesehen und ihre Verfehlungen? Das hat er sehr wohl. Auch die des Simon und all der anderen Menschen und unsere. Aber das ist gerade der Unterschied zwischen einer bedingungslosen Liebe und einer Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Die bedingungslose, unbedingte Liebe gilt der Person, ungeachtet ihres Verhaltens. Das bedeutet keine Vernachlässigung der falschen Verhaltensweisen, der Fehler und Sünden. Aber Gott liebt uns mit unseren Mängeln und Fehlern. Und weil beides nicht zusammengeht, Gottes Gemeinschaft und eigenes Versagen, ist eben der Sohn Gottes gekommen, um all unsere Schuld zu tragen, auf sich zu nehmen und uns von dieser Vergangenheit zu erlösen. Das Evangelium und Jesus selber können sehr ironisch und feingeistig sein. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Der Sarkasmus Jesu fällt uns in der Bergpredigt ja auf, wenn er sagt, du sollst den Splitter nicht aus dem eigenen Auge ziehen, wenn du einen Balken selbst quer durch den Kopf hast. Auf sowas muss man erstmal kommen als ein Bild. Hier ist es das Feinfühlige. Während Simon noch sagt, wäre er ein Prophet, dann hätte er Herzenskenntnis, denn die Propheten Gottes können Gedanken lesen. Aber er ist kein Prophet, sonst hätte er die Frau erkannt. Und Jesus lächelt Simon an, der nichts gesprochen hat, nur gedacht, und sagt: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Bei dem, was du gerade denkst, habe ich dir etwas zu sagen. Und ganz feingeistig wird deutlich, ja, Jesus ist nicht nur Sohn Gottes, er ist auch das, was man von einem Propheten denkt. Er liest selbstverständlich die Gedanken des Simon, denn er kennt Simon so gut wie diese Frau. Und Simon sagt entlastend: Meister, au ja, erzähl ein Gleichnis, rette die Situation, mach es für uns beide erträglich. Nicht, das, ihr kennt alle solche Situationen, nicht in Sitzungen, nicht, es knallt gleich, es explodiert gleich. Da braucht man einen rheinischen Kollegen, wie ich das immer wieder dann sein konnte in Sitzungen, mit einem Witz, einer spöttischen Bemerkung und alles muss laut lachen und die Explosion ist vermieden. So hat der Simon gedacht, rette die Situation. Jesus, du erzählst so schöne Gleichnisse, jetzt hol uns beide aus der Situation raus. Und Jesus erzählt, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Und wir ahnen schon, die Triangel der Begegnung Jesu spiegelt sich im Gleichnis in der Triangel wider. Also ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer von denen war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Damit wir es ein bisschen auf uns wirken lassen können, Denare, Silbergroschen. Wir erinnern uns, bei den Arbeitern im Weinberg war ein Denar der Mindesttageslohn für die Tagelöhner. Also es geht hier um 500 respektive 50 Tageseinkommen, Tagessätze. Und ich rechne das jetzt nicht in Euro um, damit jeder nach seinem Gehalt und seiner Rente einfach für sich ausrechnen kann, was das für ihn bedeuten würde. Ein Jahresgehalt oder ein Monatsgehalt. Beide waren schuldig, aber in verschiedener Weise. Dass das Evangelium den Sünder liebt und ihm Vergebung zuspricht, bedeutet nicht, dass bei Gott alle Menschen gleich sind. Dass Gott es nicht sehen würde, wenn ein Mensch versucht, ernsthaft nach seinem Willen zu leben. Dass er die verzweifelte, wenn auch gesetzliche Frömmigkeit nicht in ihrer Ernsthaftigkeit nicht erkennen würde. Aber der Punkt ist, bei dem Wesentlichen, bei dem, was ewiges Leben bedeutet, ist eben der Unterschied unserer frommen Anstrengung irrelevant. Denn das Ziel, das wir erreichen wollen, das ist so hoch, dass wir es von uns aus so oder anders nicht erreichen wollen. Nicht nur Gottes Gnade ist so hoch wie der Himmel, sondern eben auch der Himmel selbst und das ewige Leben. Es ist ungefähr so, unsere Frömmigkeit, als wollten wir von uns aus zur Sonne streben. Und der eine gibt es gleich auf und bleibt sitzen und der andere sagt, das muss doch zu machen sein und nimmt sich einen Tisch und stellt sich drauf und sagt, das muss doch noch höher gehen und nimmt sich einen Stuhl und sagt, das muss doch noch näher an die Sonne rangehen, ich bin noch frommer. Und dann nimmt er sich einen Papierkorb, dreht ihn um und balanciert dort oben. Und er ist schon sehr nah an der Entscheidung, reicht es zum Himmel oder nicht, weil er gefährlich lebt. Aber von der Sonne aus gesehen, ist es einfach nur relativ. Und die Engel gucken von oben herab auf unsere Frömmigkeit und sagen, es ist ja rührend, wie sehr sich einer bemüht, das ewige Leben zu verdienen. Aber wir haben die Befürchtung, so funktioniert es nicht. Die Himmelsleiter, die Jakobsleiter aus Johannes 1, wird nicht von unten gebaut, sondern von oben. Und so wundert es für uns, die wir das Evangelium schon kennen und ahnen nicht, dass Jesus fortfährt, da sie aber beide nicht bezahlen konnten. Es gibt für uns keine Möglichkeit, ewiges Leben zu verdienen, weil das ewige Leben Liebe ist und Liebesgemeinschaft. Und unbedingte Liebe kann man sich ja nicht verdienen, dann wäre sie ja nicht mehr unbedingt. Und das ist auch unser verzweifelter Kampf als Menschen. In der Sehnsucht nach Liebe versuchen wir, den Erwartungen zu entsprechen. Ich gestehe, ich war in der Schule nie ein Streber. Das wollte ich mir nicht anhängen lassen. Aber es gab doch andere, die sich sehr bemühten, gute Noten zu haben, um bestätigt und anerkannt zu werden. Mir war als mittelmäßiger Schüler immer klar, wenn ich geliebt werde um meiner selbst willen, etwas anderes kommt gar nicht in Frage. Aber die Streber sind umso frustrierter. Denn wenn du lauter Einser hast, wenn du in der Frömmigkeit die 7. Stufe nach deiner Heiligungsskala erreicht hast, bist du deshalb enttäuscht, weil doch all das Bemühen eigentlich der Sehnsucht nach einer Liebe gegolten hat, die uns persönlich gilt. Und so sind im Wettkampf der Welt und der Frömmigkeit oft die Streber am frustriertesten, denn sie haben menschlich das Ziel ja erreicht und sie werden anerkannt um ihrer Leistung, Gerechtigkeit, Karriere willen, aber eben nicht um ihrer selbst willen. Beide konnten nicht bezahlen. Wir können Liebe nicht kompensieren durch Arbeit, Bestreben und Ehrgeiz und Status und Reichtum. Das, was wir haben und tun, kann unser Sein nicht ausgleichen und kompensieren. Beide haben das Ziel nicht erreicht. Aber wir reden heute Morgen ja vom Evangelium. Als sie beide nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Das ist jetzt der völlige Überraschungseffekt in der Erzählung des Gleichnisses. Bis hierher gibt es Parallelen. Aber wer von uns, er möge sich melden, hat es je erlebt, dass er auf die Bank kommt und sagt, die Schulden eines ganzen Jahres sind ihnen einfach erlassen. Das ist analogielos. Das gibt es nicht in dieser Welt und in dieser Gesellschaft. Das aber ist der Herzschlag Gottes. Dafür kam Jesus Christus, um uns dieses Geschenk, diese Liebe, diese Wertschätzung in Hingabe anzubieten. Wie sagt es Jesus in der Schriftlesung? Es gibt keine größere Liebe, als dass jemand nicht nur etwas gibt, sondern sich selbst für seine Freunde, um ihr Leben zu retten. Und jetzt kommt die Frage des Evangeliums, die das Gesetz auf den Kopf stellt und unsere Einschätzung und unsere Werteskala. Jesus fragt nicht, wer ist am Anfang der Begegnung der Gerechtere? Das war Simon, auch für Jesus. Er fragt, wer von ihnen wird nun ihn am meisten lieben und danken? Plötzlich ist das Kriterium also nicht die eigene Leistung, die eigene Gerechtigkeit, sondern das Kriterium nach mehr oder weniger ist, wer hat mehr Grund zu lieben und zu danken? Und jetzt verkehrt sich es plötzlich, weil es ganz evident ist. Und Simon antwortet und sagt, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Das ist doch eine Konfirmandenfrage, das kannst du in der Kindergruppe fragen. Ich fühle mich in meiner Logik fast beleidigt. Natürlich doch der, dem mehr geschenkt worden ist. Und Jesus sagt, eben, das ist das Geheimnis. Wie können wir wachsen in Gerechtigkeit? Wie können wir wachsen in Verantwortung? Wie können wir wachsen in Gewissenhaftigkeit? Wie wachsen in der Liebe? Nicht durch konditionierte Liebe, nicht durch Gesetzlichkeit, nicht durch moralische Einschränkung und Bevormundung, sondern wie ist es geschehen? Er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du, Simon, hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Hier werden die beiden entgegengesetzt. Und wir erschrecken und sagen, wie konnte Simon all das unterlassen, wenn er ein Gerechter ist? Halt! Er hat die Füße nicht gewaschen, Jesu. Ich frage euch, ist das Aufgabe des Hausherrn, die Füße seiner Gäste zu waschen? Nein, das ist Sklavenarbeit. Das macht doch nicht der Hausherr. Du hast mich nicht geküsst. Ja, wie konnte er das? Das ist jetzt aber unhöflich. Es gab noch kein Corona, aber es war schon damals nicht üblich, sich täglich zu küssen. Das heißt, wir sind ja nicht in der alten Sowjetunion, wo wir diese Bilder haben in Sibirien. Küssen die sich in ihren Pelzmützen und bis so lange, bis sie aneinander festfrieren. Es ist unüblich, zwischen Männern sich zu küssen. Das ist wie in meiner Jugend es noch so war, engster Familienkreis. Aber doch nicht, dass man Fremde, die man kaum kennt, deren Vormann man nicht kennt, dass man die küsst. Er hat gar nichts falsch gemacht. Und du hast mein Haupt nicht gesalbt. Ja, wie konnte er das denn unterlassen? Es handelte sich doch weder um eine Königssalbung, noch um die Einführung eines Propheten. Es handelte sich auch nicht um die Feier eines über alle Maßen geliebten engen Menschen, wo man sagt, zu deinem 70. Geburtstag haben wir alle Geld zusammengelebt und jetzt kommt eine teure Parfümflasche und die wird über deinen Kopf ergossen. Das hat seinen Ort gehabt in der Antike. Aber doch nicht, dass man jemanden zum Essen einlädt und dann kostet das Essen schon eine dreistellige Summe und das Parfüm kostet eine vierstellige Summe. Das war gar nicht üblich. Der Simon hat nichts falsch gemacht. Er hat sich völlig korrekt verhalten. Es war die Frau, die so überwältigt von einer solchen Liebe und Gnade nicht anders konnte, als mehr zu tun, als das, was geboten ist. Mehr zu tun, als das, was das Gesetz fordert. Und das ist das Faszinierende, auch bei diesem Zachäus in der anderen Einkehrgeschichte. Die Gerechten in Israel sagen, Jesus darf nicht in sein Haus, er ist ein Sünder. Und Jesus nimmt ihn an, wie er ist und würdigt ihn der Tischgemeinschaft, wie wir gleich der Tischgemeinschaft gewürdigt werden, durch unseren Herrn. Und die anderen sagen, das geht doch nicht, das ist eine billige Gnade, wie wir gerne als Theologen sagen. Nicht, wenn du so von der Liebe redest, dann werden die Leute nachlässig. Aber wenn jemand wirklich Liebe meint und Liebe lebt und sich in Liebe ganz zuwendet, dann bleibt die voraussetzungslose Liebe nicht folgenlos. Der Zachäus wird alles weit über das Gesetz hinaus ordnen und zurechtbringen in seinem Leben. Aber nicht, weil er muss, um geliebt zu werden, sondern weil er geliebt ist, kann er nicht anders, als wieder zu lieben. Die Frau ist überwältigt und sie kann nicht anders, als ihre Überwältigung zu zeigen. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden, die sie ja hat, sind vergeben. Das erkennt man daran, dass sie viel Liebe gezeigt hat. Ja, sie ist die mit den 500 Denaren Schulden. Eine große Schuld. Aber die ist ihr erlassen. Und jetzt wechselt er und spricht Simon nicht vor den anderen persönlich an, in die indirekte Rede. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Was für eine Logik! Wie können wir intensiver glauben? Wie kommen wir weiter in dem, was wir traditionell Heiligung nennen? Wie können wir es lernen, Gott und Jesus Christus zu lieben? Und wie können wir einander lieben, wie das Doppelgebot der Liebe ja die anderen mit einschließt? Nicht durch Verkrampfung, nicht durch Gesetzlichkeit, nicht um geliebt zu werden, sondern indem wir uns lieben lassen. Der Glaube des Evangeliums bedeutet Vertrauen, Loslassen und Zulassen. Ich verlasse mich auf die Liebe Gottes in Jesus Christus. Wir werden gleich zum Tisch geladen, nicht weil wir würdig sind, sondern weil er würdig ist. Und was uns würdig macht, ist seine Liebe und seine Hingabe. Wir laden ihn nicht als Gast an unseren Tisch. Er ist der Gastgeber und wir die Beschenkten. Und was müssen wir mitbringen, damit wir Liebe, Vergebung erfahren können? Nun, etwas müssen wir schon mitbringen. Und das sind unsere Sünden. Nun, bevor er lächelt, das ist gar nicht so einfach. Unsere Kollekte vorzuweisen, fällt uns viel leichter im Stolz, als unsere Sünden zuzulassen. Und man könnte auf den Gedanken kommen, eigentlich tut uns der Simon leid. Was kann der denn dafür, dass er weniger Sünden hat? Dann kann er auch nicht so dankbar sein. Das freilich ist vom Himmel aus gesehen ein Missverständnis. Wir unterscheiden uns nicht in unserem Angewiesensein auf Liebe, Vergebung und Güte. Wir unterscheiden uns nur im Grad der Ehrlichkeit uns selbst gegenüber und Gott gegenüber. Und wieder, ich meine nicht, dass wir moralisch alle gleich verdorben sind. Das ist ja gar nicht das Kriterium. Aber wir alle sind von Gott entfremdet. Und wir alle haben Gottes Liebe nicht in der Fülle erlebt, dass wir schon randvoll überfließen von seiner Gnade. Denn wer von uns wollte sagen, das, was von der Frau erzählt wird, ist mein tägliches Geschäft. So bin ich heute aufgestanden in so überschwänglicher, überfließender Liebe. Ich konnte gar nicht anders als loben und preisen. Ich bin schon gar nicht mehr zum Frühstück gekommen vor lauter Begeisterung über Gottes Liebe in Jesus Christus. Ist es nicht faszinierend? Wir werden eingeladen, ehrlich zu werden. Wir werden eingeladen, die Türen zu öffnen, die wir verschlossen haben. Sünden, die wir getan haben, aber mir ist immer wichtig, auch deutlich zu machen, Sünden, die wir mittragen, die andere uns angetan haben. Denn das, was uns belastet, was uns hemmt in unserer Ursprünglichkeit und Ehrlichkeit und Lebensfreude, ist ja nicht nur das, was wir an Versagen haben, sondern auch, was uns angetan wurde. Und wie oft habe ich 60-, 70-Jährige im Gespräch, da platzt es heraus von Unheil, das sie als Teenager erfahren haben. Und sie haben es ihren Eltern oder wem auch immer in der Gemeinde nachgetragen. Wer trägt eigentlich die Last, wenn wir Menschen Dinge nachtragen? Die, denen wir es nachtragen, die kriegen es gar nicht mit, dann hätten wir es ja längst klären können im Gespräch. Es ist unsere Last. Und so geht es bei der Tischgemeinschaft des Abendmahls nicht nur darum, dass wir uns bewusst machen, wo haben wir etwas unterlassen, wo haben wir versagt, was wollen wir bekennen, sondern noch viel mehr, dass wir im Licht dieser Liebe Christi uns erkennen als unbedingt Geliebte. Jede und jeder von uns ist ungeachtet von Herkunft und jetziger Situation ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. So viel tat er für uns. Was tun wir für ihn? Wir kennen diese Formulierung. Jetzt bloß nicht sagen, jetzt müssen wir aus Dank den ganzen Kredit zurückzahlen. Du kannst ihm keinen Gefallen tun, als dass du dich lieben lässt, beschenken lässt. Denn als Ebenbild sind wir nicht Quelle, sondern Spiegel. Als Ebenbild sind nicht wir das Licht, sondern die Reflexion. Schau ganz auf Christus. Konzentriere dich im Abendmahl ganz auf diesen liebevollen Herrn. Und es wird dein Leben verändern, für dich und für andere Menschen. Dir sind deine Sünden vergeben, sagt Jesus der Frau, der ja schon vergeben wurde, aber vergewissernd und öffentlich und für alle Zeit. Ich vergesse nie, wie eine Studentin immer wieder in den Pausen der Vorlesung zu mir kam, sich vergewisserte, dass niemand zuschaute, und dann sagte aufgrund ihrer Situation, ihres Verhaltens, ihrer Anfechtung: Herr Eckstein, woher kann ich wissen, dass das mir gilt, dass Gottes Gnade bis zum Himmel geht, dass er mir vergibt? Und ich zeigte ihr das Neue Testament und sagte: Hier steht es schwarz auf weiß. Und das zweite Geschenk sind die Sakramente, Taufe und Abendmahl. Da können wir es schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Wir dürfen ihn aufnehmen, damit er in uns ist. Herr, was sollen wir tun? Ein Gebot: Bleibet in mir. Wie machen wir das? Bleibet in meiner Liebe. Wie mache ich das? Bleibet in mir. Wie soll ich das machen? Bleibet in meiner Liebe. Als Geliebte lernen wir zu lieben. Überwältigt sein von seiner Liebe macht uns liebesfähig. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.